Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext, zugleich die Brieflesung eben aus dem ersten Korintherbrief, das ganze 13. Kapitel. Paulus schreibt: Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt schlägt 13, Korinther 13. Und bei der 13 sind wir wieder bei der 1, also beim Thema Nummer 1, bei der Liebe. Nichts ist so wichtig wie sie. Und nichts so missverstanden und missbraucht wie sie. Nein, es geht hier nicht um das ABC einer verordneten Willkommenskultur oder einen frommen Benimm-dich-Katalog. Es geht auch nicht um ein Seid nett zueinander, obwohl damit manchmal schon sehr viel gewonnen wäre. Und es geht nicht darum, die Anstrengungen zu verdoppeln und zu verdreifachen, um mehr christliche Liebe zu zeigen und Gutes zu tun. Es geht nicht um das, was in christlichen Kreisen oftmals als Liebe verkauft wird, nämlich in Wahrheit Gutmütigkeit gepaart mit Feigheit. Also, man grinst sich steif und untertänig an, will's allen nur recht machen und keinem auf den Schlips treten, und dann kehrt man möglichst alles unter den Teppich und wundert sich, wenn man über die Beulen stolpert. Es geht ebenfalls nicht darum, zu allem Ja und Amen zu sagen und alles mitzumachen, was halt alle mitmachen sollen. Es ist ja heute so üblich geworden oder ein Übel geworden, alles abzusegnen, was sich irgendwie humanistisch mit Liebe begründen lässt. Und man merkt nicht oder will nicht wahrhaben, wie man der Gesetzlosigkeit und damit dem Geist des Antichristen verfällt. Also um solch eine falsch verstandene Liebe, all das, was ich aufgezählt habe bisher, geht es nicht. Worum dann? Nun, 1. Korinther 13 steht zwischen den Kapiteln 12 und 14. Und in all diesen Kapiteln geht es um den Leib von Christus. Seit 2000 Jahren lebt Jesus Christus leibhaftig auf dieser Erde. Sie haben richtig gehört. Die ersten 33 Jahre als Einzelperson. Und seit dem ersten Pfingstfest schließt Gottes Geist, der zunächst in Jesus gewirkt hat, Menschen, die zu Jesus gehören, zu dem Leib von Christus zusammen. Menschen, die der Geist Gottes erfüllen darf, bilden den Leib, den Körper von Jesus Christus auf dieser Erde bis zum heutigen Tag. Und Jesus Christus will durch seinen Körper überall auf der Erde heute dasselbe tun, was er seinerzeit mit seinem irdischen Einzelleib in Israel getan hat. Dazu gehören gewisse Gaben und Fähigkeiten, die Jesus hatte und praktizierte und die Gott, die Gottes Geist, auch heute in besonderer Weise zuteilen möchte. Und in 1. Korinther 12 werden wesentliche solcher Gaben und Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt, die Jesus hatte, die wir haben sollen, erläutert, aufgezählt. Und in Kapitel 14 geht es dann um die Anwendung einiger solcher Gaben. Eben damit Jesus heute durchkommen und wirken kann, in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Aber es geht da eben nicht nur um diese Gaben von Jesus oder diesen Dienst von Jesus, das, was Jesus getan hat, sondern es geht ebenso auch um seinen Charakter, um sein Wesen, um seine Art. Das gehört zusammen. Gott ist Liebe. Und Jesus hat diese Liebe gelebt. Und er will sie heute leben, durch seine Gemeinde, durch seinen Leib, jetzt auf der Erde. Und darum geht es. Genau darum. Klarstellen muss oder sollte ich vielleicht noch, Kirche bzw. Gemeinde und der Leib von Christus, das sind nicht unbedingt immer identische Größen. Das eine ist zunächst eine menschliche Organisation, von Menschen nach bestem oder schlechtem Wissen aufgebaut und erhalten. Und das andere ist ein geistlicher Organismus, von Gott geschaffen und zusammengefügt. Aber man darf glauben und hoffen und darum beten, dass sich dieser geistliche Organismus auch in den menschlichen Organisationen, Kirchen und Gemeinden findet. Jesus will durch seinen Leib heute auf der Erde wirken. Und das kann nur in der Liebe geschehen, weil Gott selber die Liebe ist. Das ist der Zusammenhang und darum geht es in 1. Korinther 13. Und nun noch einige Schlaglichter zu diesem Kapitel. Das erste, ohne Liebe ist alles nichts. Das lesen wir in den ersten drei Versen. Wir können alle Gaben und alle Fähigkeiten des Heiligen Geistes haben. Und ich wünschte, wir hätten hier wenigstens 5-10% von dem, was in der Gemeinde in Korinth lebendig war. Also wir könnten all diese Gaben haben, aber wenn die Liebe fehlt, ist das alles nichts in Gottes Augen. Die tollsten Gebete, die beeindruckendsten Erkenntnisse, die größten Wunder, Nobelpreisverdächtiges soziales Engagement und selbst die Bereitschaft zum Märtyrertum ist nichts vor Gott, wenn die Liebe fehlt. Das ist dann sozusagen wie ein Elbdampfer auf dem Fichtelberg. Das wäre sicher eine Attraktion, da würden viele hinpilgern, da könnte man den Umsatz auf dieser Bude da oben noch ein bisschen steigern. Aber ein Schiff gehört bitteschön ins Wasser. Und nur im Wasser kann es seinen Sinn erfüllen, nur im Wasser kann es etwas transportieren. Und alle Gaben und alles Tun eines Christen gehören eingebettet in den Strom der Liebe. Nur dann bringen sie etwas von Gott rüber. Die Geistesgaben müssen eingebettet sein in die Geistesfrucht, wozu zuerst die Liebe gehört. Und deshalb, genau deshalb steht 1. Korinther 13 zwischen den Kapiteln 12 und 14. In den nächsten Versen wird nun etwas gesagt zum Wesen der Liebe. Und bitte beachten, hier steht nicht, wer liebt, der ist geduldig und freundlich und alles mögliche andere und lässt sich nicht erbittern und so weiter. Das ist kein Leistungskatalog, den man jetzt abarbeiten muss oder wo man dann seine Punktzahl ablesen kann. Sondern hier wird die Liebe an sich beschrieben. Welche Liebe? Nun, zunächst einmal Gottes Liebe. Das ist die Liebe, die Gott hat. Und die wird zu unserer Liebe, wenn wir sie erfahren, annehmen und weitergeben. Bitte hören oder lesen Sie das zunächst einmal in dieser Weise. Hier wird die Liebe Gottes beschrieben. So ist Gott. So liebt Gott sie, so liebt Gott dich, so liebt Gott mich. Und das müsste man nun ganz, ganz gründlich einmal durchbuchstabieren. Schaffen wir jetzt nicht so ganz gründlich, aber ich deute einiges an und übersetze mal ausführlich aus dem Urtext, wie die Liebe hier beschrieben wird. Das Erste, die Liebe ist langmütig. Das heißt, sie hat lange Zeit, Mut, Herz und Lebenskraft. Sie kann geduldig warten. Sie hat Nachsicht und Geduld mit den Fehlern anderer. Die Liebe hat einen langen Atem. Sie lässt dem anderen Zeit und gibt nicht schnell auf. Zweite, die Liebe ist freundlich, brauchbar, man kann damit etwas anfangen. Sie ist einfühlsam, taktvoll, ermutigend. Die Liebe eifert nicht. Eigentlich, sie ist nicht in leidenschaftlicher Erregung. Sie ist nicht neidisch, nicht eifersüchtig, nicht hasserfüllt gegenüber anderen. Sie ist nicht fanatisch. Sie lässt dem anderen Freiheit. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf, sie führt sich nicht als Windbeutel auf, sie macht nicht große und schöne Worte, wo nichts dahinter steckt. Sie ist nicht aufdringlerisch, nicht schmeichlerisch, sie gibt nicht an, sie stellt sich nicht zur Schau. Sie stellt sich nicht zur Schau. Die Liebe bläht sich nicht auf, sie macht sich nicht wichtig, sie ist nicht aufgeblasen oder hochmütig, sie überhebt sich nicht. Die Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie verletzt nicht den Anstand, sie ist nichts rücksichtslos und taktlos. Sie verletzt die Ehre eines Menschen nicht. Sie benimmt sich nicht rüde oder grob oder plump. Die Liebe, Gottes Liebe in uns, sucht nicht das Ihre. Sie sucht und strebt nicht nach ihrem Vorteil. Sie ist nicht selbstsüchtig. Sie fragt nicht, was hab ich davon? Sie denkt und handelt vom anderen her. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie wird nicht scharf und gereizt. Sie lässt sich nicht erhitzen oder erzürnen, auf die Palme bringen. Sie lässt sich nicht zu Bitterkeit und Zynismus hinreißen. Sie wird nicht bitter, sondern ist zur Vergebung bereit. Sie wendet sich nicht nur den sympathischen Menschen zu, sondern ebenso den schwierigen. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie stellt das Böse oder Schlechte nicht in Rechnung. Sie rechnet es niemanden an. Sie denkt auch nicht darüber nach. Sie beachtet erlittenes Unrecht nicht. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie kennt also keine Schadenfreude. Sie freut sich an Echtheit. Sie freut sich, wenn Recht und Wahrheit den Sieg davontragen. Die Liebe liebt die Wahrheit und ist eins mit ihr. Das sehen wir an Jesus, der hat das gelebt. Die Liebe erträgt alles. Das ist eigentlich ein Wort für Dachdecker. Denn das Verb leitet sich von Dach ab oder von Decke oder von Decken und meint ein Haus mit einem Dach versehen, etwas bedeckt halten. Und das bedeutet, die Liebe gibt Geborgenheit, sie schützt das Schwache, sie trägt es nicht nach außen, sie schützt es aber vor dem Bösen, dass es nicht eindringt. Und weil sie mit Gottes Möglichkeiten rechnet, gibt sie nicht auf, sondern kann ertragen. Liebe hält Stand, sie bleibt aufrecht und ermutigt. Die Liebe glaubt alles. Das heißt, Liebe und Vertrauen sind Zwillingsgeschwister. Liebe lebt aus dem Vertrauen und sie vertraut sich auch an. Sie traut dem anderen etwas zu. Sie baut den anderen auf. Sie erkennt ihn an und ist von ihm überzeugt. Sie vermittelt das im Umgang miteinander. Die Liebe hofft alles. Das heißt, die Liebe gibt nie etwas oder jemanden als hoffnungslos auf. Da gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Sie erwartet alles Gute vom anderen und ist frei von Vorurteilen. Die Liebe duldet alles. Das heißt, sie bleibt darunter, ganz wörtlich. Sie hält aus und sie hält stand. Sie flieht nicht vor schlimmen Verhältnissen. Die Liebe hat immer noch Geduld, ohne schwach zu werden. Die Liebe hört niemals auf. Sie fällt niemals. Sie wird nicht hinfällig. Sie verfällt nicht, hat kein Verfallsdatum. Ich liebe sie nicht mehr oder ihn. Das gibt's doch nicht. Sie fällt nicht um, sie lässt nicht nach, sie veraltet, sie versagt, sie unterliegt nicht, sie kommt nicht um, sie geht nicht zugrunde, sie kommt nicht ans Ende. Eigentlich kann man das Wort gar nicht so richtig ins Deutsche übersetzen, am ehesten kriegen es noch die Engländer hin und Amerikaner, love never fails, das gibt es ganz gut wieder, never fails, versagt nicht und hört auch nicht auf. So liebt Gott. Mit dieser Liebe begegnet dir Jesus und führt dich. Und der Heilige Geist hat genau diesen Charakter. Wenn andere so zu dir sind, dann kannst du dir gratulieren. Und wenn du so zu anderen sein kannst, dann hast du gewonnen. Und daraus ergibt sich nun die Frage, wo in aller Welt bekomme ich diese Liebe? Und wie kann ich so lieben? Du kannst diese Liebe nicht kaufen und du kannst sie dir nicht verdienen. Du kannst sie dir auch nicht antrainieren oder so mit guten Vorsätzen so Stufe um Stufe zu ihr hingelangen. Vergiss es. Du kannst nämlich immer nur geben, was du selber zunächst empfangen hast. Du kannst also diese Liebe nur empfangen und dir schenken lassen, und zwar von Gott selber. Von Gott selber. Gott ist diese Liebe. Und diese Liebe nun ist ausgegossen, ausgeschüttet, nicht nur so ein bisschen sparsam hineingetröpfelt, sondern ausgeschüttet in Fülle, reichlich ausgeteilt in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, sagt die Bibel. Also, wenn Gottes Geist in dir ist, wenn er dich erfüllt hat, dann ist auch diese Liebe in dir, dann erfüllt dich auch diese Liebe. Er bringt sie mit. Und er lässt sie als Frucht in deinem Leben wachsen. Gottes Geist bringt Gottes Gaben mit und Gottes Liebe, sodass wir diese Liebe erleben und erfahren und darin leben können und sie weitergeben. Also wir müssen oder dürfen Gottes Geist empfangen und dann lernen, tatsächlich aus dieser Quelle auch tagtäglich zu leben und zu schöpfen. Auch Zeit mit Gott zu verbringen, mit Gottes Geist und uns einfach lieben zu lassen, immer wieder zu empfangen, zu empfangen, zu empfangen, damit wir etwas weiterzugeben haben. Und so wird sich das immer mehr entfalten. Da wird nichts von uns gemacht oder produziert, sondern es ist dann einfach da, es wird geschenkt, es ergibt sich einfach. Und wir haben dann nur die Verantwortung, das anzuwenden und weiterzugeben. Und das hat Zukunft, für immer und ewig. Und das wäre der letzte Punkt, der Liebe gehört alle Zukunft. Sie hört niemals auf. Alles andere, auch wenn es noch so geistlich beeindruckend ist, wird aufhören, wird im Himmel so nicht mehr nötig sein. Bis dahin brauchen wir es allerdings noch, bitteschön. Auch die Gaben, die brauchen wir, bis wir im Himmel sind, damit Jesus jetzt auf der Erde bei uns durchkommt. Wie denn sonst? Und trotzdem ist das nur Stückwerk, ist das noch nicht das Ganze. Es ist noch nicht das Volle. Wir leben im Vorläufigen, noch nicht in der Vollendung, noch nicht in der Reife, wo Gott uns hinbringen will. Und schon allein deshalb muss das alles in die Liebe eingebettet sein. Denn wo die Liebe regiert, wo die Liebe wirklich regiert, sind auch Unvollkommenheiten und Bruchstücke und Selbstfehler noch keine Katastrophe. Sie werden uns trotzdem zu dem Gott hinführen, der die Liebe ist. Was für immer bleibt, das ist der Glaube, das Vertrauen zu dem Gott, der es gut mit uns meint. Was für immer bleibt, ist die Hoffnung auf den Gott, der immer noch Gutes in petto hat, der immer noch Gutes tun wird, der alles gut macht und immer für Überraschungen gut ist. Positive. Und was für immer bleibt, das ist die Liebe. Das Regierungsprinzip, wo der Himmel herrscht. Das Regierungsprinzip im Reich Gottes. Und wo die Liebe regiert, dort klärt sich der Rest. Und deshalb ist die Liebe das Größte. Und was in der Ewigkeit zählt und bleibt, das soll und darf schon in unserer Zeit sichtbar werden. Das Göttliche leuchtet so im Menschlichen auf. Und wenn es 1. Korinther 13 schlägt, dann sind wir bei der 1. Also beim Thema Nummer 1, wo Gottes Herz schlägt und auch unser Herz schlagen sollte, nämlich bei der Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Die ersten Sätze kommen einfach aus der Bibel, sind etwas umformuliert, sodass man es beten kann. Und die anderen Sätze wurden früher Franz von Assisi zugeschrieben, sind aber wohl in der Normandie um 1913 entstanden und passen zu 1. Korinther 13. Wir beten. Gott, du bist Liebe. Vater, ich bitte dich, dass die Liebe, mit der du Jesus liebst, in mir ist. Und gib, dass der Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohnt, so dass ich tief in der Liebe eingewurzelt und sicher in der Liebe als Fundament gegründet bin. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen.